man muss sich mehr mit dem Land beschäftigen. Jeder muss für sich im Grunde, jedes Unternehmen, jeder Anleger muss für sich eine Art Frühwarnsystem entwickeln, das einen in die Lage versetzt, neue Trends in diesem Land, ob man es nun mag oder nicht, ob man die Kommunistische Partei cool findet oder nicht, das ist völlig egal.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Message, der Investment-Podcast. Olli, heute haben wir wieder einen Gast dabei. Wir haben festgestellt, die ersten zwei Episoden waren über China. Jetzt haben wir fast 3 Jahre gar nichts China-Zentrisches gehabt. Und deshalb bin ich froh, heute den Experten zu haben zum Thema China. Frank Sieren, herzlich willkommen.
Hallo.
Vielleicht eine kurze Vorstellung. Wer bist du? Wie bist du dorthin gekommen? Was machst du? Du lebst ja sehr lange schon in China, hast einige Bücher geschrieben, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern noch mal ein bisschen mehr zu deiner Person und deinen Tätigkeiten geben.
Ja, ich lebe seit 30 Jahren jetzt, über 30 Jahren in Peking. Das war nicht so geplant. Ich bin eigentlich nur mal kurz vorbeigekommen, um mir das mal anzuschauen. Dann der Klassiker hängen geblieben. Und der Rest ist Geschichte. Durch langes Herumsitzen an einem Ort wird man ein Spezialist. Und deswegen bin ich jetzt China-Spezialist und nichts gegen Bulgarien. Aber ich bin schon dankbar, dass es nicht Bulgarien geworden ist. Nicht, weil Bulgarien nicht auch ein schönes Land ist, aber China ist natürlich ein klein wenig wichtiger. Und damit möchte ich keinem Bulgaren auf die Füße treten. Ja, und ich beschäftige mich im Grunde damit, wie China die Welt verändert, was das für uns bedeutet, worauf wir uns einstellen müssen, und versuche, ein realistisches, austariertes Bild von China zu vermitteln, das uns in die Lage versetzt, uns auf die veränderte Weltordnung, auf die veränderte Wirtschaft einzustellen. Und das mache ich jeden Tag von Neuem gerne. Und das ist deswegen spannend, weil sich ständig alles verändert und ich ständig was Neues lernen muss, mich mit neuen Entwicklungen auseinandersetzen muss, mit Innovationen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich immer noch hier bin.
Ich glaube, ein Riesenpunkt war ja, wenn ich an China denke, muss ich unweigerlich DeepSeek. Die Leute sprechen vielleicht von einem Sputnik-Moment, also die beiden hegemonialen Supermächte USA, China, in USA Milliarden, Abermilliarden, die investiert werden in die Technologie und China kommt angeblich mit ein paar Millionen und haut so ein Ding raus. Kannst du uns dazu ein paar
Die Frage ist gar nicht, wie viel das am Ende gekostet hat und ob da noch 3 Chips aus Amerika dabei waren und 500 Leute mehr, sondern am Ende ist es so, dass das amerikanische Geschäftsmodell, also ich sammle viel Geld ein, weil ich hinterher viel Geld dafür bekomme, weil der Aufwand so groß ist, das amerikanische Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr so. Das ist eigentlich das Ergebnis. Sicherlich werden viele der Erkenntnisse von DeepSeek jetzt auch wiederum in die Silicon Valley Firmen einfließen. Und das zweite Thema ist, was man auch vielleicht dann mit größerem Abstand in ein paar Jahren noch deutlicher sehen wird, ist, dass es wahrscheinlich der Tipping Point war von Closed Source zu Open Source. Das Erstaunliche ist ja, dass sozusagen das autoritäre Land auf Open Source setzt und das offene demokratische Land auf Closed Source. Aber wenn man da ein bisschen dahinter schaut, macht das natürlich total Sinn, weil in den USA sind die Firmen im Driver Seat sozusagen. Sie bestimmen eher die Richtung. Und die Firmen haben eher Interesse daran, natürlich ihr Know-how, ihr Wissen zusammenzuhalten und dann möglichst viel Geld dafür zu nehmen. In China ist wiederum die Regierung stärker und die Regierung hat einen anderen Blickwinkel. Die sagt nämlich, für die Entwicklung, für die Innovationskraft des Landes ist es besser, wenn alles Open Source ist. Und so kommt sozusagen diese überraschende Entwicklung zustande. Und dieses DeepSeek war jetzt ein Riesenschritt in die Richtung von einer Welt, die dann wahrscheinlich irgendwann mal von Open Source dominiert wird. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Zum Beispiel die Inder haben ganz anders reagiert als die skeptischen Europäer und vor allem die ganz skeptischen Deutschen. Die Inder haben gesagt, super, jetzt können wir auf der Basis von DeepSeek Open Source ein indisches DeepSeek machen. Wir können darauf aufbauen. Wir können die Schwerpunkte setzen, die uns wichtig sind. Da kann man auch die Probleme, die es bei DeepSeek gibt, bei bestimmten politischen Themen, bei, wenn es also um Zensur geht, das kann man natürlich ganz einfach mit einem anderen Modell, das darauf aufbaut, dann öffnen. Und das ist das Spannende an der Entwicklung. Das heißt, den Chinesen ist es überraschend gelungen, im Grunde eine oder die Kernindustrie der Amerikaner damit zu knacken. Und da müssen wir uns gar nicht die Frage stellen, wer ist jetzt vorne, und sondern da kann man sagen, die spielen jetzt im Grunde auf Augenhöhe mit, schaffen das aber mit viel geringerem Aufwand.
Du hast angesprochen, dass der Aufschrei in den westlichen Ländern und vielleicht besonders in Deutschland sehr groß war, als DeepSeek kam, und es wurde ja auch sehr stark hinterfragt. Kannst du uns die Emotionen der Chinesen wiedergeben? Gab es da eine gewisse Genugtuung, den, ich sag mal, Amis eins ausgewischt zu haben?
Ach, die Genugtuung ist eher...
Vielleicht eher Stolz?
Intern. Die ist eher ein Stolz, dass man vorankommt. Die Chinesen orientieren sich viel mehr als wir denken an sich selber. Nach dem Motto, sie waren... von 22 Jahrhunderten waren sie 20 Jahrhunderte weltführend, dann hatten sie mal 150 Jahre Pleiten, Pech und Pannen und jetzt wollen sie wieder dahin, wo sie mal waren. Also die sind viel, viel mehr mit sich beschäftigt und als damit ständig in die USA zu gucken und zu schauen, wie viele Jahre dauert es denn noch, bis wir genauso gut sind, aus deren Blickwinkel jetzt wie die Amerikaner. Und insofern ist man ist das auch dann eher so ein interner Wettbewerb, auch zwischen und innerhalb von chinesischen Firmen. Das ist ja ganz interessant in China. Der Staat fördert die Innovationen, der schafft die Rahmenbedingungen, der macht die Gesetze. Ja, das ist ganz anders als im Westen, vor allem in Europa, wo das alles unglaublich lange dauert und man immer diskutiert, entweder Privatwirtschaft oder Staat. Und in China spielen die eher Hand in Hand. Manchmal liegt der Staat auch quer, aber in der Regel ist er darum bemüht, dass Innovationen vorankommen, dass Firmen vorankommen, die neue Dinge entwickeln. Aber, und das ist ganz wichtig, der Staat hat verstanden, dass Innovation nur aus einem harten marktwirtschaftlichen Wettbewerb entstehen kann. Das heißt, was der Staat macht, er schafft die Rahmenbedingungen, schaut, dass es möglichst viele Player gibt, dass die gut ausgestattet sind und dann heißt es Finger weg und dann müssen die Firmen gucken, wie sie sozusagen in diesem Wettbewerb klarkommen, und so ist eigentlich DeepSeek entstanden. Ja, und erst im zweiten Grad kam dann das Thema, was machen die Amerikaner, sondern das war eigentlich schon von vornherein der Blickwinkel bei den Entwicklern, wir müssen das anders machen.
Ist das innovativere Modell? Und vielleicht auch gleich eine Frage hinterher. In Deutschland spricht man ja häufig drüber, dass man hier ein Problem bei den Unternehmen sieht. Der Standort ist nicht attraktiv, man verlässt Deutschland. Gehst du davon aus oder gehen die Chinesen davon aus, dass etwas Ähnliches passiert, wenn der Staat immer die Hand darüber behält? Oder sind die Unternehmen dort eigentlich zufrieden?
Naja, die Startups haben schon sehr, sehr gute Bedingungen, weil Geld da ist, weil die Konsumenten offen sind, Innovationen gegenüber, und weil es diesen Staat gibt, der an dieser Stelle eben nicht zensiert, eingreift und einschränkt. Das tut er ja an anderer Stelle sehr stark, sondern weil hier der Spielraum da ist. wir hatten das ja auch mal so, das haben wir nur vergessen. Zum Beispiel Airbus wäre nie entstanden, wenn die Privatwirtschaft und der Staat, da waren es dann sogar mehrere Staaten, nicht zusammengearbeitet hätten. Und so hat man in China die Situation, wenn man einen, ich sage mal, Journalisten in Peking fragt oder einen Rechtsprofessor oder einen Soziologen, dann würde der sagen, der Spielraum ist kleiner geworden, es hat eine Reideologisierung gegeben. Wenn man einen Start-up-Unternehmer fragt, unter Umständen einen, der 10, 12 Jahre im Silicon Valley war, der würde unter Umständen sagen, ich war noch nie so frei wie hier. Und das findet halt gleichzeitig in einem Land statt. Und alle, die euch erzählen wollen, es gibt nur das eine, also es gibt nur diese Freiheit oder es gibt gar keine Freiheit oder immer weniger Freiheit, die erzählen immer nur die Hälfte der Geschichte. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Ambivalenz dieses Landes verstehen. Wenn ich nämlich zum Beispiel eine App entwickelt, die Zensurvorstellung der Regierung unterläuft, dann wird man da nicht sehr weit kommen. Das ist die Realität, mit der man in so einem Land leben muss.
Ich bin froh, dass wir dich dabei haben, weil ich glaube, das ist einfach, wenn man jemanden on the ground hat, der wirklich das sieht, also Thema DeepSeek oder andere Entwicklungen. Ich glaube, in Deutschland ist man ja teilweise auch sehr überrascht. Also wir haben da sehr viele Leute, die vielleicht keine 4-Tage-Woche wollen, sondern 60, 70 Stunden arbeiten, weil sie hungrig sind. Sehr gut ausgebildete Ingenieure in MINT-Fächern führend, die aber auch den Drive haben, die was erreichen wollen. Das fehlt uns vielleicht hier ein bisschen oder wir haben nicht so viele davon. Aber ist das etwas, wo man auch viel zu wenig mitbekommt, wo man auf einmal so einen Überraschungsmoment hat. Also wir hatten uns ja kurz mal unterhalten, auch zum Thema Automobilindustrie.
Genau. Das Interessante ist ja, dass es den Chinesen jetzt gelungen ist, nicht nur die wichtigste amerikanische Industrie, ich sag's mal so salopp, zu knacken, sondern auch die wichtigste europäische Industrie, die Autoindustrie. Durch Leapfrogging, also indem sie eine Entwicklungsstufe übersprungen haben. Sie haben relativ schnell gesehen, der Diesel ist ihnen etwas zu kompliziert. Da sind die Deutschen am besten und sind eben dann sofort in die E-Auto-Industrie, in die E-Auto-Produktion oder haben sich darauf konzentriert und sind jetzt da weltführend und haben mit der Konzentration auf die Batterie im Grunde die gesamte Produktion, die Zulieferketten, alles modernisiert, so dass sie jetzt in vielen Bereichen, nicht nur was die Batterien betrifft, besser sind als die deutschen Unternehmen und die große Schwierigkeiten haben, die deutschen Unternehmen, den Abstand überhaupt wieder etwas kleiner zu machen, weil jetzt geht es schon ums autonome Fahren. Ich war vergangene Woche im Süden Chinas und habe mir dort mal die fortschrittlichsten autonom fahrenden Fahrzeuge angeguckt. Die kommen inzwischen von Huawei. Huawei stellt die Systeme mit verschiedenen Partnern her. Der Überbegriff für das System heißt HiMa. Und da bin ich einen Tag mit einem autonom fahrenden Auto gefahren und musste nicht ein einziges Mal eingreifen in einer 25-Millionen-Stadt. Da ruckelt nichts mehr, da stockt nichts mehr. Das geht, dieses Auto oder diese Autos fahren wie ein Mensch. Und das sind nicht etwa Prototypen, sondern das sind Fahrzeuge, von denen im vergangenen Jahr 400.000 Stück verkauft wurden. Und das ist nur ein System.
Was kostet so ein Auto?
Der Einstiegspreis, also das kleinste Modell, kriegt man für 32.000 Euro.
Och.
So, das ist die Situation, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und das tun wir aber nicht. Und vor wenigen Tagen, also kurz danach, kam BYD und hat gesagt, jetzt ist Schluss. Unsere größte Schwäche ist das autonome Fahren. Die haben sich mit einem anderen Partner zusammengetan. Und die sagen, auch in unsere Autos, die 10.000 Euro kosten, kommt ein autonomes Fahrsystem jetzt rein. Und da sieht man, wie der Wettbewerb funktioniert. Da guckt man nicht mehr nach Tesla und schon gar nicht nach BMW oder Mercedes. Das hat man mal gemacht, aber da ist man jetzt schon sozusagen drüber hinweg. Und jetzt geht es im Grunde auch nur noch um die Frage, wie kann man diese Technologie billiger machen? Wie kann man sie verfeinern? Was machen die Wettbewerber? Gibt es ja einen großen Verdrängungswettbewerb. So, das ist jetzt die Stufe, mit der sich die Chinesen beschäftigen. Batterien ist ein Haken dran. Nächstes Jahr kommen dann die Feststoffbatterien ohne Flüssigkeit. Die explodieren dann auch nicht mehr so oft. Da sind auch die Chinesen vorne, spielen wir auch keine Rolle mehr. Gehen Sie 26, gehen Sie in die Massenproduktion. Batterien sind etwa, die neuesten Batterien kommen dann an die 1000 Kilometer ran, da hat man eben auch kein Problem. Und beim autonomen Fahren ist sowieso so, dass das Auto selber irgendwo hin laden fährt. Das heißt, ich komme auf den Parkplatz, steige aus und gehe einfach weg. Und dann sagt das Auto irgendwann, guck mal, ich habe einen Parkplatz gefunden, soll ich da parken? Und dann sage ich nochmal ja und dann stellt sich das Auto da rein. Das heißt, dieses ganze Thema mit Ladestationen hat sich dann im Grunde auch erledigt, weil ich gehe dann abends um 7 nach Hause, ja, und dann sage ich dem Auto, ich brauche dich jetzt mal 5 Stunden nicht, und dann fährt er irgendwo hin und lädt sich auf. So, dann kommt er wieder und ist unter Umständen noch rechtzeitig zur Phase zurück, wo der Stromverbrauch sehr hoch ist, und gibt dann noch den Strom ins Haus oder in die Wohnung ab. Ja, also das sind alles so Konzepte, mit denen man sich dort beschäftigt. Und wir sind noch nicht fertig. Die nächste Stufe ist das Flugauto. Also das, was wir aus Blade Runner, das, was wir aus The Fifth Element kennen und so weiter und so fort, als was wir nur aus Science Fiction kennen, das wird gerade in China Realität. Ich bin jetzt auch vor kurzem mit der ersten autonom fliegenden Drohne geflogen. Das ist ein Zweisitzer ohne Pilot. Die haben inzwischen alle Genehmigungen. Dazu muss man wissen, dass die chinesische Flugaufsichtsbehörde zu den strengsten der Welt gehört. Und die warten jetzt noch auf eine Schlussgenehmigung, die wird es im ersten Halbjahr diesen Jahres kommen. Und dann wird es autonom fliegende Personendrohnen, Passagierdrohnen im Alltag geben. Ja, die Lande- und Startplattformen sind schon gebaut, und dann kann man am Flughafen in so eine Drohne steigen und braucht eben nicht mehr eine Stunde, anderthalb in die Stadt, sondern fliegt in 10, 15 Minuten zu zweit ohne Pilot. War in den ersten paar Minuten doch ein bisschen mulmig, aber dann hat man sich dran gewöhnt, und das Gepäck geht mit der nächsten Drohne, wo nur Gepäck drin ist, kommt das dann hinterher. Das ist eine Firma namens Yihang, an der Nasdaq gelistet. Und die kommen jetzt sozusagen richtig in Schwung, weil sie weltweit die Firma sind, die am weitesten zertifiziert ist.
Gib mir 5 Minuten, ich muss kurz ordern. Nein, Spaß.
Ja, aber das sind so Themen, und da gibt's natürlich noch 5, 6 Konkurrenten, aber die sind jetzt am weitesten. Das ist eine ganz simple Drohne, die sieht aus wie jede andere Drohne auch, ist halt nur so groß, dass so ein kleiner Cockpit drauf passt. Und dann geht es los. Also die Drohne, mit der ich geflogen bin, hatte dummerweise dann auch noch die Baunummer 013. Also es war die 13. Drohne, aber in China macht das nichts. In China darf man nicht in die vierte Drohne steigen, weil das die Zahl 4 so klingt wie tot.
Gab's die anderen 12 denn noch, oder?
Ich gehe davon aus.
Und eine Frage, hat man da irgendwie, also so hoch ist man wahrscheinlich gar nicht, aber hat man da irgendwie einen Fallschirm? Was ist für ein Sicherheitskonzept, wenn man da jetzt einsteigt?
Oder? Naja, das Sicherheitskonzept besteht vor allem darin, dass es 16 Rotoren gibt, 16 Elektromotoren und 12 Batterien.
Okay.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass alles ausfällt, ist also tendiert gegen null. Insofern, und dann ist natürlich, dass die eine Seite ist ja, die Drohne zu entwickeln, die andere Seite, und darauf ist Yihang eigentlich fast stolzer, ist die Software zu entwickeln, die dafür sorgt, dass viele dieser Drohnen wie an einem imaginären digitalen Seil sozusagen von A nach B fliegen, in unterschiedlichen Höhen sich kreuzen können und so weiter und so fort.
Und dafür braucht man ja dann dieses Netz.
Dazu braucht man ein 5G-Netz, dazu braucht man eine spezielle Software, aber die ist jetzt entwickelt. Und das sind eben alles Themen, mit denen wir uns erst zu einem Zeitpunkt beschäftigen, wenn es zu spät ist. Also im Moment regulieren die Europäer elektronische Drohnen, aber mit Pilot. So, jetzt hat man eine Firma wie Volocopter, die haben einen Konkurs angemeldet letzten Jahr.
Lilium gibt's ja auch noch.
Lilium hat nochmal Geld bekommen. Lilium ist ein bisschen anderes Konzept, weil das ist eher so ein Mittelstrecken, ein Mittelstrecken elektronisches Flugzeug mit für fünf bis sechs Passagiere. Und nur bei Volocopter hat man das Problem, wenn da ein Pilot fliegen muss, dann ist die Rentabilität halbiert, weil der kann nur einen Passagier mitnehmen. Und damit wird es sehr schwierig, die Wettbewerbsfähigkeit hinzukriegen. Und wir regulieren das einfach nicht. Wir ignorieren das in Europa. Ja, und regulieren heißt ja, das vergessen wir auch, regulieren klingt ja so schlimm. Regulieren heißt ja, dass wir einen gesellschaftlichen Austausch haben, was wir wie, wo, wann, in welchem Maße wollen. Das ist regulieren. Also ein ganz sinnvoller, ein höchst demokratischer Prozess, der in Europa manchmal zu viele Diskussionen auslöst. Aber was überhaupt keinen Sinn macht, ist, vor diesen Innovationen den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als gäbe es sie nicht. Und dann eines Tages aufzuwachen und dann muss ich halt nehmen, was ich kriege. Dann bin ich nicht mehr im Spiel, so wie das jetzt bei den E-Autos geht, und auch bei den Verbrennerautos, die jetzt in diesem Jahr massiv in den deutschen und europäischen Markt kommen, weil eben die zwei großen Firmen, also Chery, vielleicht ein Name, den man gar nicht gehört hat, aber das ist mal eben eine Autofirma, die im vergangenen Jahr über 1,1 Millionen Autos exportiert hat in die Welt. Die haben jetzt erstmal in Afrika die Autos ausprobiert, im Middle East. Und jetzt kommen die im Lauf des Jahres auch nach Deutschland. Da sagt man natürlich sofort, ja, die Zölle. Ja, und dann guckt man mal genau hin. Die haben schon eine Produktion in Europa. Die produzieren seit November vergangenen Jahres Autos in Barcelona, in einem ehemaligen Nissan-Werk. Und BYD, der größte E-Auto-Hersteller der Welt inzwischen, vor Tesla, der wird noch in diesem Jahr, wenn alles glatt läuft, in Ungarn Autos produzieren. Und das geht alles so ein bisschen an uns vorbei. Das ist, ich sage mal, ein kleines Problem.
Wie blicken die Chinesen auf die Zölle? Ich meine, du hast sie angesprochen. Auch da, es fühlt sich an, als würden die sagen, könnt ihr machen, wir produzieren sowieso schon in Europa.
Das ist das eine. Das andere ist, dass sie natürlich auch in Bezug auf Amerika wissen, dass das jetzt nicht so einfach ist, die Fabrik der Welt abzudrehen. Also erstmal haben sie im vergangenen Jahr trotz der ganzen Zolldiskussion weltweit mit den Chinesen, haben sie einen Handelsbilanzüberschuss von 1.000 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das heißt, sie haben für 1.000 Milliarden US-Dollar mehr Produkte in die Welt verkauft, als sie in der Welt eingekauft haben. Und da muss man ja auch sehen, die Produkte haben sie ja nicht ins Meer gekippt, ja, sondern da für jedes dieser Produkte gibt es einen Käufer, der dafür Geld gezahlt hat. Und sie haben auch die meisten Leute nicht gezwungen, diese Produkte zu kaufen, sondern diese Geschäfte kommen freiwillig zustande. Das heißt, dadurch sind auch Abhängigkeiten entstanden, auch in den USA, nämlich in der Richtung, dass der Erfolg der amerikanischen Politik schon zu einem großen Teil davon abhängt, ob man oder was die Produkte bei Walmart kosten. Weil das bestimmt am Ende dann die Kaufkraft des normalen Amerikaners. Das heißt, wenn man jetzt diese Produkte nicht mehr importiert, dann werden die automatisch teurer oder man kriegt sie gar nicht mehr. Und beides führt dazu, dass der gemeine Amerikaner sich ärgert. So, und dann sagt, na ja, das mit dem Trump haben wir uns anders vorgestellt. Und insofern gibt es da auch sozusagen die Möglichkeit, eine Balance of Power, ein Kräftegleichgewicht zu schaffen. Anderes Thema sind die seltenen Erden, die man braucht, um zum Beispiel Autos herzustellen und andere Produkte. Ein anderes Thema bei den USA ist, die Fachkräfte. Das heißt, wenn Donald Trump sagt, liebe Kanadier, wir stellen jetzt unsere Autos wieder selber her, oder liebe Chinesen, dann funktioniert das schon allein deswegen nicht, weil es die Fachkräfte nicht mehr gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, man stellt hochautomatisierte Fabriken auf in Amerika. Nur das bringt halt volkswirtschaftlich nicht so viel. Also insofern muss man sich das nicht so schwarz und weiß vorstellen, sondern das wird weiterhin ein lebendiger Aushandelprozess bleiben.
Ich habe mich ja ein bisschen gewundert, weil im Vorfeld der Wahlen waren ja dieses Thema Zölle, Tariffs. Und bis jetzt sind ja die Töne gegenüber China milder, als man vielleicht erwartet hätte. Also ich sag mal, das, was vorher angekündigt oder gedacht worden war, ich habe eher das Gefühl, also die Überraschung für mich ist, dass man eher, Thema Mexiko, Kanada mit einer harten Hand, Europa natürlich auch mittlerweile, dass man die Verbündeten oder wertetechnisch am nächsten eigentlich viel stärker rannimmt und China bis jetzt doch eher recht gering.
Nein, es könnte daran liegen, dass selbst Donald Trump doch was lernt. Ja, dass er gesehen hat, okay, da kommt er nicht weit. Was er jetzt macht zum Beispiel ist, er ist ja gerade dabei, den Frieden in der Ukraine zu machen. Da führt er schon ein bisschen die Chinesen vor. Weil er sagt, ja, liebe Chinesen, liebe Europäer, ihr habt jetzt 3-4 Jahre Zeit gehabt, ja, also 3 Jahre dauert der Krieg, den Krieg wieder zu beenden. Offensichtlich, kann das nur der amerikanische Präsident und auch nur Donald Trump, weil, wie Trump sagt, Sleepy Joe, hat es eben nicht hingekriegt. Das heißt, darüber kann er natürlich schon seine Macht festigen und deutlich machen, dass die USA vielleicht doch noch eine Weltmacht ist, denen andere Weltmächte nicht das Wasser reichen können.
Das wäre meine Frage. Ich habe jetzt gestern gelesen, es sind immer mehr Schiffe, chinesische Schiffe auch vor Australien an bestimmten Punkten. Das ist immer die Frage, wie das hier in der Presse aufgemacht ist. Aber ist das etwas, dass die USA auch ein hohes Interesse daran haben, diesen Konflikt in Europa zu beenden, um auch die Konzentration zur Landesverteidigung und die Hegemonialkonflikte sich darauf zu fokussieren?
Also erstmal muss man zu den Schiffen sagen, amerikanische Schiffe fahren überall in der Welt rum. So, jetzt fahren halt auch mal 3 chinesische Schiffe rum. Solange die sich in internationalen Gewässern bewegen, ist das auch okay, weil soweit ich das gesehen habe, haben auch die Australier sich nicht beschwert, dass sie in ihre Gewässer gefahren sind, sondern die fahren halt da rum wie alle. Die Flotte ist noch unendlich klein im Vergleich zur amerikanischen Flotte. Die haben jetzt mal gerade 3 Flugzeugträger. Beim ersten waren sie froh, dass sie überhaupt schwimmen konnte. Jetzt wird das schon ein bisschen besser. Den ersten haben sie übrigens aus der Ukraine bekommen, haben den dann umgebaut. Also da würde ich jetzt noch nicht herauslesen, dass wir vor dem Dritten Weltkrieg stehen. Im Gegenteil, also eine gewisse Balance in den militärischen Kräfteverhältnissen führt eher dazu, dass es unwahrscheinlicher wird. Aber die Wahrnehmung ist schon richtig, dass die Amerikaner den Eindruck haben, dass sie in einer Phase sind, wo sie sich überdehnt haben und wo sie sich jetzt auf das Wichtige konzentrieren müssen. Das fing ja schon mit Afghanistan an, mit dem Rückzug aus Afghanistan, der ja unter der Regierung Biden noch eingeleitet wurde. Und das geht jetzt weiter mit dem Ukraine-Krieg. Bislang war halt der Ukraine-Krieg für die Amerikaner nützlich, weil sie erstmal die Gasversorgung abdrehen konnten und Ölversorgung. Wir jetzt, ich glaube, 2/3 des amerikanischen Fracking-Gases kaufen zu einem schönen Preis. Das ist erreicht. Ja. Was man jetzt noch machen kann, ist, das Handelsbilanzdefizit auszugleichen, dass die Europäer Waffen kaufen. Dazu braucht man aber den Krieg nicht mehr. Das funktioniert auch sozusagen, funktioniert fast sogar noch besser, wenn es einen labilen Frieden gibt und man den Europäern sagt, ihr müsst selber gucken, wie der hält. Ja. Und Waffen gibt es nicht bei Edeka, sondern Waffen gibt es bei den Amerikanern, die da mit auch gutes Geld verdienen. Die anderen Waffenhändler oder Waffenproduzenten, die großen, fallen leider aus. Das sind Russland und China. Und insofern kommt jetzt die USA in eine Phase, wo sie sagen, ja, wir haben zu viele Konfliktherde und im Grunde hat der Krieg seine Schuldigkeit getan und jetzt macht es mehr Sinn, Frieden hinzukriegen, vielleicht auch den Putin aus der BRICS-Truppe da ein bisschen rauszulösen, die Beziehungen zu normalisieren und damit die BRICS-Länder zu schwächen. Alles mit dem Ziel, dass man sich auf den wichtigsten und größten Wettbewerber konzentriert. Und das ist allein auf weiter Flur China. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass wir demnächst mit einem Krieg um Taiwan rechnen müssen, weil es wird ja gerne diese Analogie gemacht zwischen Taiwan und der Ukraine. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Insofern, als dass der Putin, der diesen Angriffskrieg gestartet hat, etwa 2,8% Anteil an der Weltwirtschaft hat. Wenn China einen solchen Krieg starten würde, hätte das ganz andere Folgen, weil sie etwa 18% Anteil an der Weltwirtschaft haben. Das heißt, der Preis eines Krieges um Taiwan ist sowohl für die Chinesen als auch für die Amerikaner zu hoch, weil auf Taiwan eben nicht nur Getreide angebaut wird und ein paar seltene Erden, sondern weil 65% der Chips auf Taiwan hergestellt werden. Das heißt, wenn Taiwan so aussehen würde wie die Ukraine, braucht man auch kein Risikomanagement mehr. Keine Firma mehr, keine Bank, dann steht alles still. Wir haben das ja gesehen, was passiert, wenn mal ein Schiff quer liegt im Suezkanal. Oder vor den Sanktionen, wie die Chips dann knapp wurden, wo dann bei einem Auto hinten rechts der Chip für den Fensterheber fehlt und man kann das Auto nicht mehr verkaufen. Das heißt, dieses Risiko werden beide nicht eingehen, weil sowohl in einem autoritären System als auch in der amerikanischen Demokratie würde man das politisch nicht überleben. Diesen Einbruch der Weltwirtschaft.
Wir sprechen bei uns im Podcast ja häufig über das Thema Investments. Und wir haben auch mal mit einem chinesischen Family Officer gesprochen, der gesagt hat, der Fokus vieler chinesischen Investoren ist gar nicht das Ausland, wie jetzt bei den Europäern, zum Beispiel mit den USA. Fokussieren die Chinesen sich auch bei ihren Investments hauptsächlich auf das eigene Land?
Naja, gut, das tun sie auch ein bisschen aus Mangel an anderen Gelegenheiten, weil viele Chinesen kriegen ihr Geld ja gar nicht raus. Das heißt, das ist ja der Geldverkehr ist ja nicht offen. Damit will die Regierung Kapitalflucht verhindern. Es ist nicht ganz unmöglich, aber es ist eben sehr schwierig. Das heißt, da ist man dann schon auf die Entwicklung der Unternehmen konzentriert, die im eigenen Land sind. Das wird jetzt ein bisschen aufgeweicht. Da gibt es Möglichkeiten, auch in Hongkong zu investieren. Das Asset-Management-Geschäft, das klassische Asset-Management-Geschäft, gibt es ja in China noch gar nicht. Das heißt, die meisten Chinesen haben Immobilien und ein paar Aktien, aber Gold. Ein bisschen Gold, ja, immer mehr, ja. Das Kopfkissen wird immer härter, weil immer mehr Gold drunter liegt. Das wird erst aufgebaut. Jetzt gibt's ja auch die Möglichkeit, dass die Amerikaner, die das sehr gut können, aber auch die Europäer Mehrheits-Joint-Ventures gründen können in China, 70%, und das Asset Management dann entwickeln werden. Und da wird es dann sozusagen schon ein bisschen offener sein. Aber da ist noch sehr, sehr viel Spielraum nach oben. Es hat ja eine lange Durstphase gegeben, die damit zu tun gehabt hat, dass Menschen plötzlich gemerkt haben, ja, der Staat kann uns eigentlich sehr viel zumuten und die Partei, die Kommunistische Partei, aber wir können uns ja nicht zwingen zu investieren und zu konsumieren. Und so hat man plötzlich gemerkt, in so einer Phase, wo es so ein bisschen kriselt zwischen der Regierung und der Bevölkerung, hat man gemerkt, oder habe ich einen ganz schönen Hebel, den ich zum Verhandeln nutzen kann. Und das hat die Regierung ziemlich unvorbereitet getroffen. Und jetzt ist man im Grunde dabei, dieses Check and Balance einzupendeln, eben in einem wieder einem System, wo man nicht wählen kann, wo man aber schon Entscheidungen treffen kann, eben mehr ins Restaurant zu gehen, nochmal eine neue Wohnung zu kaufen und so weiter und so fort. Und in dieser Phase befinden wir uns, und das ist im Grunde eine ähnliche Diskussion wie in Deutschland, nämlich Schuldenbremse oder Konjunkturprogramm. Und da hat die Regierung lange gezögert und hat dann aber im Herbst ein Konjunkturprogramm gezündet. Und dann sind ja die Aktien, Hang Seng ist um 17% gestiegen, also einer der bestperformenden Aktienmärkte im vergangenen Jahr. Allerdings nach einer sehr, sehr langen Durststrecke.
Über drei Jahre.
Ich würde sagen, die Durststrecke ist jetzt vorbei. Die Regierung hat verstanden, dass sie sozusagen, dass viele Leute das nicht aus eigener Kraft können. Sie hat auch verstanden, dass sie selbst sinnvolle Regulierungen sozial verträglich implementieren muss und nicht über Nacht mit dem Holzhammer. Und jetzt spielt sich das sozusagen langsam wieder ein, sodass es im Moment ganz interessant ist. Und da kommen wir dann wieder zu dem Innovationsschub. Also man hat politische Rahmenbedingungen, die, nachdem es gekracht hat, etwas besser werden wieder. Und man hat diesen Innovationsschub. Und das beides zusammen ist natürlich schon sehr gut für den Aktienmarkt. Wenn man mal schaut, dass ein Unternehmen wie BYD eine Marktkapitalisierung hat, die doppelt so hoch ist wie die von VW. Und sie verkaufen noch nicht ganz so viele Autos wie VW. VW war im vergangenen Jahr über 9 Millionen, Tendenz sinkend. BYD ist über 4 Millionen, sind aber mit 40% gewachsen. Da sieht man also schon sozusagen, wo die Reise hingeht.
Was sind so Bereiche, Olli sagte, wir sind ja der Investment-Podcast, hast du irgendwelche Bereiche, keine Einzeltitel, aber Bereiche, wo du sagst, da lohnt sich's in China hinzuschauen?
Ja klar, also habe ich ja schon genannt, autonomes Fahren, autonomes Fliegen, fleischloses Fleisch. Also diese ganzen, das Problem der Chinesen ist, wenn sie so viel Fleisch essen pro Kopf wie die Amerikaner, geht die Welt unter.
Ja.
Das heißt, sie können aber nur schwer im Moment, die Amerikaner zwingen nur noch halb so viel Fleisch zu essen. Das wird der neue Präsident vermutlich nicht zulassen. Also müssen sie sich umstellen irgendwie und Fleischersatz herstellen. Da gibt es sehr viele Unternehmen, die jetzt eine Rolle spielen. Dann natürlich der ganze Bereich Chatbot. Ich kann das Wort kaum aussprechen, ich versuche es trotzdem, homonoide Roboter.
Robotics, ja.
Ja, also Roboter wie Menschen, die im Grunde die Altersversorgung machen. Da gibt es jetzt zum Beispiel Versuche schon, dass man zu Lebzeiten schon sozusagen die Gespräche mit seinem Partner mitschneiden kann. Und wenn er dann gestorben ist, kann man sich weiter unterhalten. Ja, also die KI kann das dann, für manche freut das und tröstet es, für manche ist es ein Schreckensbild. Das muss jeder selber entscheiden, wie er das sieht. Aber in diese Richtung gibt es eine ganze Menge Innovationen. Autonomes Fliegen habe ich genannt, da wird sehr viel passieren. Dann natürlich Speicherthemen, das wird eine große Welle geben, so wie bei der Photovoltaik. Werden wir wegkommen von den großen Energiegewinnungsanlagen hin zu dezentrale Energiegewinnung mit dezentralen Speichern. Da gibt es sehr große Firmen, die da unterwegs sind. Also so oder so, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, man muss sich mehr mit dem Land beschäftigen. Jeder muss für sich im Grunde, jedes Unternehmen, jeder Anleger muss für sich eine Art Frühwarnsystem entwickeln, das einen in die Lage versetzt, neue Trends in diesem Land, ob man es nun mag oder nicht, ob man die Kommunistische Partei cool findet oder nicht, das ist völlig egal. Man muss sich mit diesem Land beschäftigen, es wird immer wichtiger und es ist schon sehr wichtig, aber vielleicht noch eine Zahl, bei der man ein Gefühl dafür kriegt, was da noch kommt, nämlich wenn man sich das Pro-Kopf-Einkommen anguckt, das ist etwa auf der Höhe von Bulgarien. Das heißt, da ist pro Kopf im Durchschnitt noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und China ist noch nicht an dem Punkt angekommen, wo Japan dann seit 1989 stagniert, aber auch auf hohem Niveau, sehr stabil stagniert. Niemand redet über den Zusammenbruch Japans, obwohl da jetzt nicht mehr so viel passiert. Das heißt also, die Vorstellung, dass sich das jetzt festfährt, dass wir den Zenit schon überschritten haben, die da, mit der wäre ich sehr vorsichtig. Und dann kommen die ganzen Nachbarn, ASEP, die größte Freihandelszone der Welt, mit der man sich immer stärker vernetzt. Die Lieferketten gehen jetzt eben über die Grenzen hinweg nach Südostasien. Da entstehen wieder Märkte. Indonesien, mehrere hundert Millionen Menschen, Malaysia und so weiter und so fort. Im Schlepptau dann Indien.
Die ganze Folge hört sich sehr futuristisch an. Also es scheint, als sind wir nicht mehr weit weg von den Sci-Fi-Filmen. Und du hast gerade auch schon eine erste kleine Message gegeben mit, wir dürfen China nicht außer Acht lassen oder wir sollten auf China schauen. Kannst du uns deine Message zu heute und dem Thema China nochmal geben?
Die wichtigste Message ist, dass wir verstehen müssen, dass es auch in anderen Teilen der Welt ganz pfiffige Leute gibt, die nicht auf uns warten, bis wir fertig geworden sind. Und die eine andere Perspektive auf die Welt haben, deswegen andere Produkte entwickeln. Und deswegen ist sozusagen diese multipolare Welt, diese neue multipolare Welt, etwas, auf die wir uns einstellen müssen. Und da ist das Wichtigste, dass wir lernen, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und nicht glauben, unsere Sicht der Welt ist die einzig mögliche und die anderen kommen dann irgendwann aus Einsicht oder mit ein bisschen Gewalt auch schon dahin.
Frank, vielen, vielen Dank. Ich fand es mega spannend. Die Zeit ist rasend schnell umgegangen. Ich glaube, wir könnten hier noch Stunden weitersprechen. Aber an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank. Tschüss.
Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Die Message,
der Investment-Podcast.